Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht es um ein faszinierendes Thema, die Ausbildung mittelalterlicher Kriegspferde.
Und ich muss direkt mit einer Frage einsteigen, die mich schon lange beschäftigt. Pferde sind ja von Natur aus Fluchttiere. Ihr ganzer Instinkt sagt ihnen, bei Gefahr renn weg. Wie um alles in der Welt bringt man so ein Tier dazu, freiwillig in eine Schlacht zu reiten? Mit klirrenden Schwertern, Schreien, Chaos überall.
Das ist tatsächlich der absolute Kern der Sache. Du musst verstehen, was du da vom Pferd verlangst. Jede Faser seines Körpers sagt ihm, dass es fliehen soll. Und du willst, dass es stattdessen vorwärts geht. In den Lärm hinein.
Und genau deshalb war die Ausbildung eines Kriegspferdes eine der anspruchsvollsten Aufgaben überhaupt. Das erforderte, wie sagt man, eine völlige Neuprogrammierung des Tieres. Nicht im brutalen Sinne, sondern durch Geduld, Verständnis und vor allem Einfühlungsvermögen.
Wobei wir hier auch unterscheiden müssen. Ein normales Reitpferd, also ein Zelter, benannt nach seinem bequemen Zeltgang, das war für Reisen gedacht. Bequem, ausdauernd, einfach im Umgang. Aber ein Destrier, ein echtes Schlachtross, das war
eine komplett andere Kategorie.
Richtig. Die wurden von klein auf speziell für den Kampf konditioniert. Das waren meist Hengste mit kräftiger Muskulatur, starken Knochen, kurzem Rücken. Und die wurden trainiert, Angst zu überwinden, absolut gehorsam zu bleiben und kontrolliert zu manövrieren. Im Kampfgetümmel konnten sie dann auch mal zubeißen oder austreten.
Das ist ein Punkt, den viele unterschätzen. Ein Schlachtross war selbst eine Waffe. Nicht nur Transportmittel für den Ritter.
Und deshalb war so ein ausgebildeter Destrier auch unfassbar wertvoll. Die Ausbildung dauerte Jahre, nicht Monate, Jahre. Du investierst Zeit, Futter, spezielle Trainer.
Und wenn wir über den Wert sprechen,
war so ein Pferd extrem wertvoll. Beim Deutschen Orden 1410 kostete ein Destrier so viel wie 144 Schafe. Oder, vergleichbar, mit einer kompletten Ritterrüstung. Beides absolute Elitegüter.
Das Kriegsross war absolut zentral für den Ritter als Kämpfer, auch wenn der Ritterstand natürlich mehr war als nur das Pferd.
Was ich interessant finde, diese Pferde waren gar nicht so riesig, wie man oft denkt. Archäologische Studien zeigen, dass die meisten zwischen 140 und 150 Zentimeter Widerristhöhe hatten. Die ganz großen mit 160 waren echt selten. Diese riesigen Filmpferde mit 17, 18 Hand? Völlig übertrieben. Also kleiner als viele heutige Warmblüter.
Stimmt, die romantische Vorstellung vom gigantischen Kaltblut-Schlachtross ist eigentlich ein Mythos. Die brauchten Wendigkeit, Schnelligkeit. Ein zu schweres Pferd wäre träge gewesen.
Aber kompakt und muskulös. Die mussten ja einen gepanzerten Ritter tragen. Das waren schnell 120 bis 150 Kilo. Ritter, Rüstung, Waffen, Sattel, alles zusammen. Plus teilweise eigene Rüstung fürs Pferd.
Und jetzt stell dir vor, du hast dieses wertvolle Tier, in das du jahrelang investiert hast. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Das erste Mal auf dem Schlachtfeld. Da zeigt sich, ob die ganze Ausbildung funktioniert hat.
Das Verrückte ist, selbst nach bestem Training blieb das Pferd ein Fluchttier. Die Instinkte verschwinden nie komplett. In einer extrem stressigen Situation konnte selbst ein erfahrenes Schlachtross
durchgehen, unvorhersehbar reagieren.
Exakt. Und das war das Risiko. Deshalb war emotionale Belastbarkeit am Ende wichtiger als alles andere. Nicht jedes Pferd war dafür gemacht, egal wie gut das Training.
Was mich zur nächsten Frage bringt, wie genau sah dieses Training eigentlich aus? Wir reden hier von einer Zeit ohne moderne Pferdepsychologie, ohne wissenschaftliche Methoden.
Aber mit einer Menge praktischer Erfahrung. Die wussten genau, wie sie ein Pferd Schritt für Schritt an die Schrecken des Schlachtfeldes gewöhnen konnten. Und positive Verstärkung, Lob, Belohnungen, spielte eine größere Rolle, als man vielleicht denkt.
Was viele überraschen dürfte, da man sich das Mittelalter oft brutaler vorstellt.
Weil gute Pferdeausbildung schon immer auf ähnlichen Prinzipien basierte. Schon Xenophon, der antike Reitlehrer, betonte Belohnungen statt Gewalt. Dauerhaft verlässliches Verhalten erreichst du eher über Vertrauen. Auch wenn mittelalterliche Reiter durchaus auch härtere Mittel wie scharfe Gebisse oder Sporen kannten. Aber das Grundprinzip funktionierte vor 800 Jahren genauso wie heute. Das zentrale Element dabei war, das Pferd schrittweise an die furchterregenden Reize des Schlachtfelds zu gewöhnen.
Du meinst die Desensibilisierung?
Das ist richtig. Das Prinzip ist, du führst das Pferd schrittweise an angstauslösende Reize heran. Nicht alles auf einmal, sondern in kleinen Dosen. Du startest mit etwas Leichtem und steigerst langsam die Intensität.
Das macht Sinn. Wenn du ein Fluchttier gleich mit dem vollen Chaos konfrontierst,
dann hast du es verloren. Das nennt sich Flooding, Reizüberflutung. Und das ist bei Pferden riskant. Die werden häufig nicht mutiger davon, sondern überfordert oder sogar traumatisiert.
Die mittelalterlichen Trainer haben das wohl ähnlich gemacht. Schriftliche Quellen gibt's erst ab dem 16. Jahrhundert, aber Bildquellen wie der Teppich von Bayeux zeigen uns einiges. Die haben vermutlich mit leisen Geräuschen angefangen, vielleicht ein Holzschwert, das gegen ein Schild klopft. Dann wurde es lauter, metallisches Klirren, Schreie, Feuer, flatternde Fahnen.
Und die Geräusche waren ja vielfältig. Trommeln, Hörner.
Pferdewiehern von anderen Tieren, Schmerzensschreie, das Krachen von Lanzen.
Eine komplette Geräuschkulisse des Schreckens im Grunde. Und das Pferd musste lernen, bei all dem ruhig zu bleiben.
Was mich beeindruckt, die hatten keine wissenschaftliche Theorie dafür. Aber sie haben trotzdem genau das Richtige gemacht.
Weil sie ihre Pferde beobachtet haben. Das ist der zweite große Punkt. Körpersprache lesen. Die Ohren und Augen eines Pferdes verraten dir alles über seinen Zustand.
Wie genau?
Wenn die Ohren nach vorne zeigen, ist das Pferd aufmerksam, interessiert. Nach hinten angelegt bedeutet Stress oder Aggression. Und die Augen? Ein weiches, entspanntes Auge zeigt dir ein ruhiges Pferd. Sieht man viel Weiß, ist es angespannt oder verängstigt.
Also ein ständiges Feedback-System.
Der Trainer musste in jedem Moment wissen, wo das Pferd mental gerade steht. Zeigt es erste Anzeichen von Stress? Dann einen Schritt zurück. Bleibt es entspannt? Dann kann man weitergehen.
Das erfordert eine unglaubliche Geduld.
Und genau hier kommt die positive Verstärkung ins Spiel. Ein Prinzip, das Xenophon, den wir vorhin erwähnt haben, schon vor über 2000 Jahren beschrieb. Jedes Mal, wenn das Pferd ruhig bleibt bei einem neuen Reiz, Lob, Belohnung. Das konnte eine Pause sein, eine ruhige Stimme. Ob Futterbelohnung üblich war, wissen wir nicht genau.
Das Pferd lernt, wenn ich ruhig bleibe, passiert etwas Gutes. Der Angstreiz wird mit etwas Positivem verknüpft.
Und mit der Zeit steigt die Reizschwelle. Was vorher Panik ausgelöst hat, wird zur Normalität. Das Pferd hat gelernt, dass klirrende Schwerter nicht bedeuten, dass es in Gefahr ist.
Wobei ein wichtiger Faktor war wohl auch die Beziehung zwischen Trainer und Pferd, oder?
Absolut. Das Pferd muss dem Menschen vertrauen. Wenn der Trainer sagt, es ist sicher, dann glaubt das Pferd das nur, wenn eine echte Bindung da ist.
Oh, das ist interessant. Der Trainer wird quasi zur Sicherheitsperson.
Genau so funktioniert Vertrauensaufbau. Das Pferd orientiert sich am Menschen. Wenn der Trainer ruhig bleibt, signalisiert das dem Pferd keine Gefahr. Aber wenn der Trainer selbst nervös ist,
überträgt sich das sofort.
Pferde sind unglaublich sensibel für menschliche Körpersprache. Die merken, wenn du angespannt bist, noch bevor du es selbst weißt.
Das heißt, ein guter Pferdetrainer musste selbst erstmal eine gewisse innere Ruhe mitbringen.
Und Erfahrung. Du musst wissen, wann du pausieren sollst, wann du weitermachen kannst. Das ist keine Fähigkeit, die man in Wochen lernt.
Jetzt verstehe ich auch, warum die Ausbildung Jahre gedauert hat. Es geht nicht nur um das Pferd, es geht um diese Beziehung, dieses gegenseitige Verstehen.
Und jedes Pferd ist anders. Manche sind von Natur aus gelassener, andere nervöser. Der Trainer musste das individuelle Tier lesen und das Training anpassen.
Gab es da regionale Unterschiede? Die Normannen zum Beispiel waren ja bekannt für ihre Kavallerie.
Verschiedene Kulturen hatten sicher ihre eigenen Traditionen. Die Normannen zum Beispiel waren berühmt für ihre Kavallerie. Die trainierten in kleinen Formationen von 5 bis 10 Reitern, übten gemeinsames Anreiten und schnelle Wendungen. Die Wikinger dagegen kämpften überwiegend zu Fuß und nutzten Pferde eher zum Transport. Aber die Grundprinzipien, schrittweise Gewöhnung, Beobachtung, die waren vermutlich überall ähnlich, weil sie einfach funktionieren.
Interessant. Die haben empirisch herausgefunden, was wir heute wissenschaftlich bestätigen können. Jetzt kommen wir zu einem Aspekt des Trainings, der ist nicht leicht zu besprechen. Aber er war absolut zentral.
Die Gewöhnung an Leichen.
Korrekt. Auf einem echten Schlachtfeld lagen überall gefallene Krieger. Und für ein Pferd, ein Fluchttier, ist das ein massives Problem. Nicht nur der Anblick. Pferde haben einen unglaublich feinen Geruchssinn.
Der Geruch von Tod ist für Pferde zutiefst beunruhigend. Das signalisiert ihrem Instinkt, hier ist etwas Gefährliches passiert. Hier solltest du nicht sein.
Und dann diese reglosen Körper am Boden. Pferde sind sehr misstrauisch gegenüber Dingen, die am Boden liegen und sich nicht bewegen, aber auch nicht wie normale Hindernisse aussehen.
Das kennt jeder, der mit Pferden arbeitet. Eine Plane auf dem Boden, ein Sack, selbst harmlose Gegenstände können ein Pferd völlig aus der Fassung bringen, weil es nicht einordnen kann, was das ist. Ist es tot? Lauert da Gefahr?
Und jetzt stell dir vor, statt einer Plane sind es menschliche Körper. In seltsamen Positionen, manche vielleicht noch halb in Rüstung.
Das Training dafür war wahrscheinlich ziemlich durchdacht. Man kann sich gut vorstellen, dass Trainer nachgebildete Körper verwendet haben. Strohpuppen, ausgestopfte Säcke. Direkte Quellenbelege dafür gibt's aber nicht. Nicht mal in mittelalterlichen Reitlehrbüchern.
Und dann wurde das Pferd vermutlich schrittweise gewöhnt. Wahrscheinlich führte man das Pferd erst zu Fuß heran. Der Trainer ging neben dem Tier, näherte sich langsam den Hindernissen. So würde man es heute jedenfalls machen.
Die Reaktion beobachten?
Ja, genau darum ging es. Bleibt das Pferd ruhig? Zeigt es Stressanzeichen? Versucht es auszuweichen? Der Trainer musste einschätzen, wie weit er gehen kann.
Und dann kam der nächste Schritt. Das Pferd sollte nicht nur daneben stehen, sondern darüber hinweggehen.
Also nach moderner Logik erst führen, dann reiten. Erst langsam, dann schneller. Erst wenig Reize, dann mehr.
Eine systematische Steigerung.
Bis das Pferd verstanden hat, diese Dinge am Boden sind keine Bedrohung. Ich muss nicht fliehen. Mein Reiter führt mich sicher hindurch.
Das ist auch heute noch relevant, wenn man...
Exakt! Selbst bei modernen Reitvorführungen oder im Reenactment.
Pferde reagieren immer noch sensibel auf ungewohnte Objekte am Boden. Wenn du auf einem Mittelaltermarkt reitest und da liegt eine umgefallene Dekoration, kann das schon reichen, um ein Pferd nervös zu machen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Was die historischen Trainer geleistet haben, war noch viel extremer. Die haben quasi das absolute Vertrauen aufgebaut.
Und dann kam noch ein weiterer Faktor dazu. Der Reiter selbst. Bei solchen Übungen, sofern sie stattfanden, trug der Ausbilder volle Rüstung.
Wir reden hier von 20 bis 30 Kilogramm zusätzlichem Gewicht. So eine komplette Plattenrüstung aus dem Spätmittelalter, Helm, Brustpanzer, Arm- und Beinschienen.
Das Pferd musste sich also nicht nur an die Leichen gewöhnen,
sondern auch daran, dass der Reiter plötzlich viel schwerer war
und sich anders bewegte. In einer Rüstung sitzt man anders. Die Bewegungen sind eingeschränkter.
Die Kommunikation zwischen Reiter und Pferd ändert sich. Die subtilen Signale über die Beine, die Gewichtsverlagerung, all das fühlt sich anders an, wenn der Reiter 20 Kilo Stahl trägt.
Deshalb war dieses kombinierte Training so wichtig. Das Pferd lernte gleichzeitig, der Boden ist sicher, auch wenn da Körper liegen, und mein Reiter ist derselbe, auch wenn er jetzt anders aussieht und sich anders anfühlt.
Die Reaktion des Pferdes unter dem gerüsteten Reiter, das war der eigentliche Test. Da zeigte sich, ob das Tier bereit war fürs Schlachtfeld.
Oder eben nicht. Nicht jedes Pferd hat das geschafft.
Manche Pferde blieben zu nervös, zu reaktiv. Die wurden dann für andere Zwecke eingesetzt. Als Reisepferde, Packpferde, aber nicht als Schlachtross.
Was ja auch keine Schande war. Es zeigt einfach, dass nicht jedes Tier die emotionale Belastbarkeit hatte, die man im Kampf brauchte.
Das ist ein Punkt, der oft vergessen wird. Es ging nicht nur um Gehorsam oder Kondition. Es ging um die psychische Verfassung des Tieres.
Das Pferd musste in einer Situation, die alles in ihm zum Fliehen antrieb, trotzdem vorwärts gehen. Das ist eine enorme Leistung.
Und es zeigt auch, wie eng die Bindung zwischen Ritter und Schlachtross gewesen sein muss. Nach Jahren des gemeinsamen Trainings, der gemeinsamen Erfahrungen.
Das war mehr als ein Nutztier. Das war ein Partner, von dem dein Leben abhing.
Wenn das Pferd im entscheidenden Moment versagte, durchging oder in Panik geriet, dann war der Ritter erledigt. In voller Rüstung am Boden, umgeben von Feinden.
Deshalb wurde so viel Zeit und Mühe investiert. Deshalb diese sorgfältige, schrittweise Ausbildung mit allen möglichen Szenarien.
Diese Art von Hindernisgewöhnung war vermutlich nur ein Teil davon, aber ein entscheidender.
Das bringt mich zu einem Punkt, der mich persönlich am meisten beschäftigt. Die emotionalen Auswirkungen auf die Pferde.
Trotz allem Training, trotz jahrelanger Vorbereitung, ein Pferd blieb immer ein Fluchttier. Diese Instinkte sind so tief verankert, die lassen sich nicht wegtrainieren.
Das instinktive Zurückweichen in Gefahrensituationen ist ja auch überlebenswichtig. Das hat die Art über Millionen Jahre am Leben gehalten. Und dann kommt der Mensch und sagt, ignorier das, renn da rein.
Was eigentlich ein völlig unnatürliches Verhalten ist.
Und das führt uns zum Thema Trauma. Es ist gut vorstellbar, dass manche Pferde bereits durch eine einzige Schlachterfahrung so erschüttert wurden, dass sie danach nie wieder einsatzfähig waren. Auch wenn das in den Quellen kaum dokumentiert ist. Die sahen Pferde damals halt eher als Werkzeuge, nicht als fühlende Wesen.
Eine einzige Schlacht, Jahre der Ausbildung, ein Vermögen an Investitionen und dann ist das Pferd gebrochen.
Die glänzenden Ritterhelme, das Blitzen der Schwerter, die Schreie, der Geruch von Blut. Das konnte selbst das beste Training nicht vollständig vorbereiten.
Und was passierte dann mit diesen
traumatisierten Tieren? Die wurden für andere Aufgaben eingesetzt. Als Arbeitspferde, für den Transport. Manche wurden wohl auch einfach verkauft.
Ein tragisches Ende für ein Tier, das eigentlich für den höchsten Dienst ausgebildet wurde.
Aber es zeigt auch etwas Wichtiges. Die Menschen damals haben verstanden, dass es Grenzen gibt. Du konntest ein Pferd nicht zwingen, seine Traumata zu überwinden. Wenn es nicht mehr konnte, dann konnte es nicht mehr.
Das widerspricht dem romantischen Bild vom furchtlosen Streitross, das jede Schlacht unbeirrt durchsteht.
Dieser Mythos ist genau das. Ein Mythos. Die Realität war viel komplizierter. Diese Tiere hatten Gefühle, hatten Ängste. Die waren keine Maschinen.
Oh, das ist ein wichtiger Punkt. Wir reden hier über fühlende Lebewesen, die in Situationen gebracht wurden, für die sie von Natur aus nicht gemacht waren.
Das emotionale Wohlbefinden und die Widerstandsfähigkeit eines Pferdes, das waren letztendlich die entscheidenden Faktoren. Nicht nur Kondition oder Gehorsam.
Ein Schlachtross, das ständig nervös war, das bei jedem lauten Geräusch zuckte, das war eine Gefahr für den Reiter. Aber ein Pferd, das innerlich stabil war, das trotz Chaos fokussiert blieb,
das war Gold wert. Buchstäblich.
Was können wir heute davon lernen?
Ich denke, vor allem Respekt. Respekt vor dem Tier und seinen natürlichen Grenzen. Die besten mittelalterlichen Trainer haben das verstanden. Sie haben vor allem mit Geduld und Einfühlungsvermögen gearbeitet, auch wenn härtere Hilfsmittel nicht unbekannt waren.
Positive Verstärkung, schrittweises Training, Beobachtung der Körpersprache. Das sind alles Prinzipien, die wir heute in der modernen Pferdeausbildung wiederfinden.
Und die Erkenntnis, dass nicht jedes Tier für jede Aufgabe geeignet ist. Das ist keine Schwäche des Tieres, das ist einfach Individualität.
Ein Schlachtross zu trainieren war letztendlich eine Zusammenarbeit. Der Mensch konnte das Pferd führen, aber er konnte es nicht fundamental verändern.
Und genau da liegt die Lehre für uns.
Dass wir mit Tieren arbeiten, nicht gegen sie. Dass Training Grenzen hat und dass emotionale Stabilität genauso wichtig ist wie körperliche Fitness.
Diese mittelalterlichen Pferdetrainer waren in gewisser Weise Pioniere. Sie haben durch Erfahrung und Beobachtung Methoden entwickelt, die wir heute wissenschaftlich bestätigen können.
Ein faszinierendes Thema. Das zeigt, wie eng die Beziehung zwischen Mensch und Tier schon immer war. Besonders im Kontext des Krieges, wo beider Leben voneinander abhing.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Ich hoffe, ihr habt einen neuen Blick auf diese bemerkenswerten Tiere gewonnen und auf die Menschen, die sie trainiert haben.
Falls euch das Thema interessiert hat, auf battlemerchant.com findet ihr nicht nur Ausrüstung für Reenactment und historische Darstellung, sondern auch im Blog weitere spannende Artikel zu mittelalterlicher Geschichte.
Schaut gerne vorbei, stöbert ein bisschen. Es gibt viel zu entdecken.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.